über guten Content schaffen wir es, dass wirklich Kunden zu Fans werden und dann auch Kunden bleiben. Oder auch umgedreht, dass wirklich Fans auch zu Kunden werden.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Florian Wegscheider. Wir sprechen über Fokus, wir sprechen über Schnelligkeit, Zielgruppenverständnis, Empathie und Interaktion. Die Rede ist von Social Media Marketing und Performance Marketing. Florian Wegscheider ist der Geschäftsführer von St. Elmo's Boost und er beschäftigt kreative Köpfe und Online-Marketing-SpezialistInnen und die Agentur St. Elmo's Boost ist Teil der Serviceplan-Gruppe, die größte inhabergeführte und unabhängige Kreativagentur Europas. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Florian Wegscheider. Hallo Florian.
Hallo Robert. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist natürlich eine große Ehre auch für mich, mich da einzuordnen zu dürfen in die Reihe an sehr, sehr interessanten Gästen, die du schon gehabt hast. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir.
Ich freue mich auch und ich habe gleich direkt eine sehr wichtige und dringende Einstiegsfrage. Wie wird man online erfolgreich? Weil das wollen wir ja alle.
Online erfolgreich, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und gleich viele Risiken und aber auch Chancen dazu, online erfolgreich zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist einmal zu wissen, was man möchte und das Allerwichtigste, ein gutes Produkt zu haben und das auch online dann auch gut zu positionieren. Wir beschäftigen uns ja tagtäglich mit dem, wie können wir online erfolgreich sein, beziehungsweise wie schaffen wir das für unsere Kunden, das zu machen. Und da verfolgen wir wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, bereiten Strategien auf, wie wir das schaffen, den Online-Markt, der auch ein sehr, sehr schneller ist, wie du schon ganz am Anfang erwähnt hast, und auch ein Markt ist, der nicht immer leicht zu durchschauen ist. Deswegen braucht es da schon immer wieder gute Strategien, die auch immer angepasst werden müssen. Und so versuchen wir tagtäglich, dass wir für und mit unseren Kunden gemeinsam erfolgreich sein können.
Das heißt, das Produkt ist das alles Entscheidende, um performen zu können in der Online-Welt.
Ja, das Produkt spielt sicher eine maßgebliche Rolle dabei. Gell? Es gibt sicher ganz, ganz viele andere Faktoren, die da auch noch mitspielen. Ich muss natürlich genau wissen, welchen USP hat mein Produkt oder welchen Mehrwert bietet mein Produkt. Es muss auch nicht ein Produkt sein, kann genauso eine Dienstleistung oder irgendwas anderes sein, was ich vermarkten möchte online. Ich muss es halt sehr, sehr gut vermarkten. Das hat einfach auch mit dem richtigen Content zu tun, auch mit der richtigen Zielgruppe. Die Zielgruppe muss ich kennen. Deswegen verarbeiten wir täglich ganz, ganz viele Daten, schauen uns unterschiedliche Datenströme an, analysieren Zielgruppen ganz genau, um einfach genau erfolgreich zu sein für und mit unseren Kunden.
Was hast du festgestellt, was zuletzt Dinge waren, Creatives waren, Schlagzeilen waren, Headlines waren, die am besten funktioniert haben?
Ja, Creatives, die sehr gut funktionieren zurzeit, sind sicher Kurzvideos, Reels, TikTok. TikTok ist bei uns sicher ganz ein großes Thema zurzeit. Wir haben einige touristische Kunden, für die wir sehr, sehr viele TikToks täglich aufbereiten und schneiden und von denen einige auch schon viral gegangen sind. Mit dem beschäftigen wir uns schon sehr, gell, weil es einfach natürlich auch eine kostengünstige Variante ist, hohe Reichweiten zu erzielen und das auch maßgeblich dann zum Erfolg beiträgt, ob jetzt viel gebucht wird oder ob auch ein Produkt gut verkauft wird. Also auf jeden Fall Kurzvideos ist ganz, ganz was Wichtiges zurzeit, mit dem wir uns wirklich auch sehr, sehr viel beschäftigen.
Wie siehst du die Zukunft von TikTok? Weil ich glaube, dass ja derzeit eigentlich das Problem ist, es gibt ja quasi keine Lokalisierung. Also man kann es ja jetzt nicht lokal basiert Videos ausspielen, sondern die, wie du sagst, viral, die bekommt ja schlussendlich dann irgendwie jeder zu sehen und auch wahrscheinlich Leute, die was überhaupt nicht zur Zielgruppe passen am Ende des Tages. Wie blickst du auf die Zukunft von TikTok?
Ja, die Streuverluste, das ist sicher noch ein Problem, was wir haben. Wenn wir Ads schalten, kann man das schon besser machen. Da kann man wirklich das sehr genau ausspielen. Da haben wir es auch schon das ein oder andere Mal geschafft, dass die Videos wirklich unglaublich oft ausgespielt worden sind und auch geklickt. Also die Klickraten derzeit sind besser, so wie bei Instagram, Facebook zusammen. Das Problem bei TikTok, ich sehe das gar nicht so als Problem. Ich sehe das eher so, dass man halt seine Zielgruppe auch organisch dann auch erweitert. Für wen diese Inhalte interessant sind, der schaut sich dann die Videos an, klickt drauf und so kann auch eine Marke die Zielgruppe natürlich auch noch ausweiten.
Wie offen sind mittlerweile Unternehmen für TikTok? Weil meiner Meinung nach, es hat schon eine Zeit lang gebraucht, dass man offen für Facebook und Instagram ist.
Ja, es ist leider immer noch relativ schwierig. Ja. Also wir haben die Großzahl unserer Kunden, was TikTok mit uns machen, sind keine lokalen Unternehmen. Aber man merkt schon, dass generell die Akzeptanz für Social Media generell höher wird und wir auch vermehrt Anfragen bekommen, auch lokal. Und ja, also da muss ich sicher noch einiges tun. Also das Potenzial von TikTok wird sicher noch nicht von allen so erkannt wie von einzelnen Unternehmern und Unternehmerinnen, die aber mit TikTok schon sehr, sehr erfolgreich sind.
Denkst du, dass TikTok auch im B2B-Kontext funktioniert oder hauptsächlich Consumer Products oder andere Produkte?
Ja, ich glaube schon, dass das sicher auch im B2B-Bereich funktionieren kann. Gutes Beispiel ist da Instagram oder Facebook. Haben wir vor einigen Jahren auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Wir haben aber einige Kampagnen schon geschalten, beziehungsweise betreuen auch Unternehmen, die wirklich nur im B2B-Bereich arbeiten auf Instagram und Facebook und da funktioniert es ganz gut, auch neue Kunden anzusprechen, weil man muss immer denken, auch der Endkunde verbringt ja privat seine Zeit dann auch auf Facebook, Instagram und Co. und sieht die Einschaltungen. Da ist es halt wirklich wichtig, dass wir die Zielgruppe gut kennen, beziehungsweise dass wir so viel Daten wie möglich messen und diese Daten dann gut auswerten, dann können wir auch Inhalte zielgerichtet ausspielen.
Welche Werbung begeistert dich online?
Mich begeistert Werbung, die out of the box ist, die kreativ ist, die sich auch was traut, die mutig ist. Ich glaube, das ist auch ganz was Wichtiges, dass man sich auch mehr traut, weil diese Werbung, die kommt einfach auch gut an und wird geklickt und sowas begeistert mich auch und Ideen, die nicht alltäglich sind. Sowas finde ich, ist was ich auch selber klicken würde.
Welche Werbung fällt dir ein, die du zuletzt gesehen hast, die out of the box war, die mutig war, die dich wirklich begeistert hat oder wo du sagst, okay, die war schon kreativ oder das habe ich nicht erwartet?
Zurzeit sehe ich natürlich täglich tausende Werbungen. Also da ist es relativ schwierig, aber ich habe erst letztens mit einem Kollegen drüber geredet, über eine sehr, sehr interessante Marketingaktion, die jetzt nicht wirklich was mit Social Media zu tun hat, weil die schon, weiß nicht wie alt ist, aber die war von der Österreich-Werbung tatsächlich. Das ist, ich kann nicht sagen, wie lange das her ist, aber da hat die Österreich-Werbung vor Jahrzehnten Flaschenpost verschickt und die Personen, die Flaschenpost dann gesehen hat, haben dann einen gratis Urlaub in Österreich bekommen und die ganze Story ist dann so gut erzählt worden, auch schon damals ist das Thema Storytelling ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich es wirklich als Idee empfunden habe, was wirklich out of the box ist und war. Und ich glaube, sowas kann man heutzutage in Social Media auch machen. Man muss sich halt nur trauen, auch als Unternehmen und einmal Agenturen vielleicht auch noch ein bisschen mehr vertrauen.
Ja, das Risiko ist schon hoch und ich erinnere mich gern an die Penny-Werbung zurück. Weihnachtswunder, die, wenn ich mich richtig erinnere, ja von Serviceplan ist.
Richtig, genau.
Und das war ja schon etwas, was sehr gewagt ist. Einfach dieses Weihnachtswunder, das ist ja wie ein Kurzfilm, mehr oder weniger. Also hat ewig lang gedauert und ich glaube 20 Millionen Mal angeklickt worden und man muss sich mal versinnbildlichen. Werbung. Eigentlich tun wir alles dafür, um keine Werbung zu sehen und da googeln auch noch die Leute und schauen diese Werbung an. Aber was für Risiken sind da auch? Also wie kann man auch die Risiken vorab abwägen, dass man sagt, ich gehe so ein Risiko ein, mache mal komplett was anderes, weil natürlich auch die Reputation der Marke darunter leiden kann, wenn man zu sehr out of the box denkt.
Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also man muss seine Marken natürlich ganz genau kennen. Und den Markenkern darf man natürlich auch nicht verletzen. Aber ein Markenkern oder die Geschichte einer Marke kann man sicher immer über mehrere Wege erzählen. Und das kann gerne mal ein humoröser Ansatz sein. oder mal ein ernsterer Ansatz. Aber dabei ist es einfach wichtig, auch wenn man so out of the box auch macht, dass man den Markenkern einfach nicht verletzt. Und das Wichtigste an allem ist einfach immer eine gute Strategie, gute Vorbereitung und auch, wie schon gesagt, die Zielgruppe, die muss man einfach kennen und auch offen für neue Zielgruppen danach sein.
Kennen die Unternehmen tatsächlich ihre Zielgruppe?
Jein. Also ich glaube nicht, dass alle Unternehmen ihre Zielgruppe so gut kennen, wie sie glauben. Wir sehen das auch relativ oft, wenn wir gerade unterschiedliche Kanäle mal wirklich im Detail analysieren und gerade in Erstgesprächen sagen, deine Zielgruppe, die du gern ansprechen möchtest, ist nicht diese Zielgruppe, die du gerade ansprichst. Und auf Basis von dem und von diesen Daten machen wir dann auch die Strategien, dass wir genau die Zielgruppe auch erreichen, die die Unternehmerinnen und Unternehmer erreichen möchten.
Was kann das Unternehmen vorweg machen, um die Zielgruppe kennenzulernen, User-Feedback vielleicht oder Kundinnen-Feedback?
Auf jeden Fall. Also es ist ja jetzt noch nie so einfach wie je zuvor, also dass man sich direktes, schnelles Feedback auch holt. Also ich habe über unterschiedliche Social-Media-Kanäle die Möglichkeit, direkt mit meinen Kunden zu kommunizieren. Ich habe auch noch nie in der Marketinggeschichte so viel Daten erhalten, auch Gratis-Daten von meinen Kundinnen und Kunden. Und viele Unternehmerinnen und Unternehmer messen diese Daten viel zu wenig. Also man müsste wirklich täglich sich die Daten anschauen und das wirklich genau analysieren, wer ist meine Zielgruppe, damit ich die auch gut kenne und damit ich auch Feedback etc. dann auch habe.
Ich habe mir mal intensiv darüber Gedanken gemacht, dass ja eigentlich jedes Unternehmen sich als Medienhaus betrachten sollte. Weil es gibt ja Unternehmen, die sind eher so inkognito, die machen zwar ab und zu Social Media oder posten etwas auf LinkedIn oder auf Instagram, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich zukünftig immer als Medienhaus versteht, weil wenn man mal so wirklich die großen erfolgreichen Marken anschaut, wie Red Bull beispielsweise oder wie FC Bayern oder Real Madrid etc.
Werder Bremen, wahrscheinlich.
Oder Werder Bremen, ja. Dann ist es schon so, dass die es verstanden haben, ein Medienhaus zu sein und wirklich die Leute mitzunehmen auf dem Platz, ja, oder wirkliche Aktionen zu bieten, wo man sagt, wow, krass, das würde ich auch mal gerne erleben oder wow, sind die mutig und so weiter. Und ich glaube, dass dieser Blick hinter die Kulissen, das macht ja dann die Authentizität am Ende des Tages, oder?
Genau, richtig. Content ist Authentizität und muss einen Mehrwert schaffen. Und wie du richtig sagst, bei Unternehmen oder unterschiedlichen Marken gibt es so viel Behind-the-Scenes-Content oder ähnliches, das wirklich Menschen an eine Marke bindet und dann eben Marken auch im Social-Aspekt erfolgreich macht, was man herzeigen kann. Und das müssen die viele Menschen einfach verstehen. Also was für jeden alltäglich ist in seinem Unternehmen, ist jetzt für einen Außenstehenden ganz was Neues und was Spannendes und wo auch Hintergrundinformationen erhält. Deswegen ist das Ganze auch sehr, sehr interessant.
Wenn man hinter die Kulissen blickt, ja, dann kann man ja immer mehr eine Community aufbauen. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit ist, wie gelingt es, dass man diese Fans zu Kunden macht und Kunden gleichzeitig zu Fans, weil das ist ja die Schwierigkeit. Also entweder man hat bezahlte Kunden, also wie kriegt man die in die Online-Welt, damit die noch mehr Vertrauen in die Marke haben und auch noch näher dran sind und wirklich auch über einen langen Zeitraum immer wieder kaufen? Und wie schafft man es, diese Fans, die was man online generiert hat, über TikTok, über Instagram, dann schlussendlich am Ende des Tages zu Kunden zu machen?
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, was wir täglich auch sehen. Also User und Userinnen sind nicht mehr bereit, einfach ein Follow einfach so abzugeben, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Deswegen ist bei uns ganz, ganz wichtig das Thema Content. Über guten Content schaffen wir es, dass wirklich Kunden zu Fans werden und dann auch Kunden bleiben. Oder auch umgedreht, dass wirklich Fans auch zu Kunden werden. Und da ist wirklich das zentrale Thema Content, Content Management, Content Erstellung. Wie muss guter Content aussehen? Und es ist eigentlich relativ einfach oder klingt einfach. Guter Content muss authentisch sein, er muss unterhalten und er muss einen Mehrwert bieten. Natürlich spielt dann auch dabei die Rolle, dass er aktuell sein muss. Ich muss immer wieder neuen Content erstellen. Das ist natürlich auch sehr zeitintensiv. Ich muss auch gutes Community-Management machen. Also ich muss wirklich Kommentare beantworten, ich muss Nachrichten beantworten, ich muss auch wirklich mit meiner Community in Interaktion treten und da einfach wirklich einen Mehrwert bieten, auch einen zeitlichen Vorsprung, dass man einfach auch beispielsweise Aktionen oder Ähnliches gut kommuniziert. Aber wirklich dieser authentische Austausch, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Also der Content spielt vor allem im Social-Bereich eine ganz, ganz große Rolle.
Ist es wichtiger, dass er authentisch ist oder gut aussieht?
Authentisch. Also er muss authentisch sein, er muss zur Marke passen. Natürlich muss er auch gut aussehen, gell? Also das ist immer den Spagat, den wir auch haben. Es ist heutzutage so, dass der Instagram-Feed für Unternehmen als Visitenkarte dient. Wenn man sich denkt, 60% potenzieller Käuferinnen und Käufer schauen sich im Vorkauf Social Media Profil an. Deswegen muss der schon auch gut aufbereitet sein. Also die Schere zwischen authentisch und gut aussehend ist sicher eine Herausforderung, aber da kommen wir dann wieder zur Strategie. Das muss natürlich auch alles in der Strategie gut durchdacht sein und auch gut kommuniziert werden.
Wie sieht dann eigentlich Content-Produktion aus? Also weil, wenn man sagt, okay, es sollte ja authentisch sein, macht man das dann mit dem iPhone? Weil dann ist es ja eigentlich authentisch, oder? Also wenn man halt so alltägliche Geräte verwendet, die was jeder hat, dann ist es ja im Endeffekt keine Hochvideo- oder Hochglanzproduktion, sondern dann ist es ja authentisch. Oder wie macht ihr Content-Produktion?
Ja, richtig. Also es gibt sicher Content, den man gut mit dem iPhone oder mit dem Handy machen kann. Das sage ich auch immer wieder meinen Kundinnen und Kunden. Also es ist sehr, sehr einfach, jetzt Content zu machen. Jeder hat wirklich eine super Content-Maschine in der Hosentasche. Aber wir unterscheiden bei uns halt auch immer zwischen Long-Content und Short-Content. Denn Long-Content, das ist auch Content, mit dem wir lange arbeiten, der auch lange konsumiert wird. Da machen wir wirklich dann auch professionelle Videoaufnahmen, Fotoshootings etc., den wir auch dann so in Feed einbauen. Aber gleichzeitig brauchen wir auch den kurzen Content, also den snackable Content. Das ist genau der Blick hinter die Kulissen. Wie wird beispielsweise was aufgebaut oder es ist was Neues im Store? Wie wird das gerade eingeräumt? Das sind so Sachen, was man auch quick and dirty mal machen kann und muss. Das gehört zu Social dazu. Also das ist ja genau der soziale Aspekt, wo man dann auch Personen in den Fokus bringt. Und das ist einfach genau dieser Mix, der dann auch einen guten Content ausmacht, dass es wirklich Long-Content ist, Short-Content, Educational-Content und natürlich auch Emotional-Content.
Wie schwierig ist es mittlerweile, einen Mehrwert zu bieten? Weil im Endeffekt, all das Wissen ist griffbereit, schlussendlich. Also ich google einmal irgendeine Frage und habe das ganze Wissen mehr oder weniger griffbereit. Und deswegen glaube ich, dass es immer schwieriger wird, auf Social Media echten Mehrwert und echte Inhalte zu kommunizieren, die was wirklich begeistern und nachhaltig auch einen Wert haben für die Menschen.
Ja, das stimmt. Also sicher so Hard Facts sind sicher immer, bekommst du überall her. Das ist ganz klar. Und deswegen muss der Content ja einen Mehrwert bieten. Aber das ist bei Social der emotionale Mehrwert. Wir wollen Geschichten erzählen. Wir wollen Hintergrundstories bieten, auch Erlebnisse zeigen. Und das sind einfach Emotionen, die wir versuchen dann auch zu übermitteln. Und das ist genau dieser Content, der auch fesselt. Das sind genau diese Videos, die auch bis zum Schluss angeschaut werden und wo wir dann wirklich die Klicks auch erhalten. Also Content, wirklich nur Educational Content, wo jetzt quasi wirklich Hard Facts, Öffnungszeiten oder wie lang ist der Aachensee oder wie auch immer, das bekomme ich überall her. Das ist jetzt kein Content, der mich fesseln würde, um einem Unternehmen oder Ähnliches zu folgen. Aber Hintergrundinformationen, Informationen zu tollen Wanderungen oder was auch immer, Erlebnisse, das ist genau dieser Content, der fesselt und der auch dann Follower zu Fans macht und Fans zu Followern und Käufern.
Kann man wirklich in jedem Unternehmen oder in jeder Branche emotionalen Content oder Storytelling betreiben? Ich denke da zum Beispiel an den Metzgerbetrieb. Ja, wie sieht es da aus?
überall, wo Menschen arbeiten, sind auch Emotionen. Und Emotionen kann man überall einfangen. Und ich glaube, das kann man beim Metzger genauso machen wie im Tourismus, was natürlich hoch emotional ist. Also ich glaube, da muss man das wirklich nur das Unternehmen auch verstehen und diese Emotionen einfangen und die Informationen und Emotionen in die richtige Strategie packen. Nachher kann das sehr, sehr gut funktionieren. Es gibt ja einen sehr berühmten TikTok-Metzger, der da fahren Leute 4-5 Stunden hin, um seine Fleischkässemmel dort zu essen. Der hat es auch geschafft. Also schaffen kann es jedes Unternehmen.
Und die Frage ist halt immer, wie diszipliniert ist man auch dann dabei? Oder ist es halt, dass man sagt, okay, ich versuche es jetzt ein einziges Mal und danach nie wieder was? Und das ist ja, wie wichtig ist da die Konsequenz? Also, und wann bricht man irgendeine Kampagne ab? Also wie lange muss man den Schmerz aushalten und wie lange muss man den Weg gehen, bis man sagt, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht?
Da muss man unterscheiden zwischen Kampagne und eben der normalen Betreuung, nenne ich es jetzt mal. Also bei der Betreuung oder beim, wenn man sein Instagram oder Facebook oder was immer dann selbstständig betreut, da muss man schon sehr konsistent sein. Also im Hintergrund von jedem Social-Kanal gibt es Algorithmen, die kennen uns besser als wir uns selber. Und diesen Algorithmus muss man halt auch beeinflussen. Und das geht am besten mit regelmäßigen Posten, mit Interaktionen, aber natürlich auch mit Kampagnen. Und Kampagnenlaufzeiten, die können ganz unterschiedlich sein. Es gibt Kampagnen, die lassen wir mehrere Monate laufen, weil sie einfach guten Traffic bringen und weil man unterschiedliche und große Zielgruppen anspricht. Dann gibt es Kampagnen, die laufen nur für ganz kurze Zeit, weil sie einfach für eine ganz spitze Zielgruppe ist. Aber das Wichtigste beim Social ist natürlich, dass man Algorithmus auch beeinflusst, wenn man jetzt über Thema Performance auch spricht, dass man versucht, den Algorithmus so zu verstehen, dass die eigenen Inhalte bestmöglich ausgespielt werden und dass man einfach so auch hohe Reichweiten erzielt.
Welche 3-4 Unternehmen fallen dir in Tirol ein, die was das relativ gut beherrschen?
Ja, Unternehmen in Tirol, was das gut machen, gibt es sicher einige. Also Beispiel Riedl, also mit Maximilian Riedl, der macht das sicher ganz gut, wie der sich über Social verkauft. Ein Tourismus der Stangelwirt machen das wirklich sensationell. Aber es gibt natürlich auch beispielsweise die Tirol-Kliniken, die über TikTok wirklich brutal gute Reichweiten haben und das sich wirklich da was Neues getraut haben. Und das ist schon auch was sehr Cooles, wo wir auch mitwirken dürfen. Und ja, das sind sicher so Unternehmen, wo ich sage, die machen das sehr gut. Die trauen sich auch was.
Du hast gerade Maximilian Riedl angesprochen. Das ist ja der feine Unterschied, weil das ist ja meiner Meinung nach eine Personenmarke. Ist natürlich mit dem Unternehmen Riedlglas stark verknüpft, ja. Aber das ist ja nochmal so der Unterschied, Personenmarke und Unternehmensmarke. Und Bill Gates ist ein gutes Beispiel eigentlich dafür. Auf LinkedIn, der hat ja zig mehr Follower als wie Microsoft zum Beispiel. Also Personen, die Personenmarke ist wahrscheinlich nochmal stärker wie die Unternehmensmarke.
Da reden wir genau wieder von den Emotionen. Also die Emotionen werden natürlich von Personen viel mehr getragen als wie von Unternehmen. Und das sieht man genau in diesen Beispielen, dass Emotionen viel mehr Leute fesseln, als Marken sie tun können. Und das sind, glaube ich, super Beispiele genau dafür, dass Content auch emotional sein muss. Kann auch eine Marke genauso sein. Das sind halt wirklich Extrembeispiele jetzt beim Bill Gates beispielsweise. Aber ich kann es nicht oft genug sagen. Emotionen sind einfach das A und O.
Kannst du dir vorstellen, dass es zukünftig eine Gehaltserhöhung gibt bei Menschen, wenn sie Content auf LinkedIn erstellen für das Unternehmen? Also, weil das ist ja dann auch nochmal so mehr wert, weil im Endeffekt sind das ja alles Markenbotschafter. Also jeder Angestellte, jede Angestellte ist im Endeffekt ein Markenbotschafter, Markenbotschafterin für das Unternehmen.
Auf jeden Fall. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, denn das ist der wertvollste Content, den man haben kann. Jetzt sind wir halt gerade in einer Phase, wo sehr, sehr viele mit Influencern zusammenarbeiten und die versuchen, diese Personen als Markenbotschafter darzustellen. Aber die besten Markenbotschafter hat man natürlich im Unternehmen. Also und diese Ressource, die muss man nutzen, sollte man nutzen. Wir versuchen das immer wieder. Menschen, was in Unternehmen arbeiten, auch vor die Kamera zu holen. Natürlich müssen das auch die geeigneten Personen sein, beziehungsweise müssen die das auch wollen. Aber wenn das jemand will und jemand gut macht, dann gibt es für eine Marke und Unternehmen nichts Besseres.
Kannst du dir vorstellen, dass die Gehaltserhöhung dann so aussieht wie bei Influencern in derselben Reichweite oder in derselben Follower-Base? Also wenn jetzt jemand beispielsweise 25.000 Follower auf LinkedIn hat, kannst du dir vorstellen, dass der dann als Gehaltserhöhung gleich viel kriegt wie ein Influencer, der was 25.000 Follower hat?
Ja, warum nicht? Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also sollte man auf jeden Fall ihn betrachten. Und warum soll der Influencer mehr bekommen als wie jemand, der eh schon im Unternehmen ist?
Wie groß ist die Gefahr, wenn die Person dann abwandert?
Die Gefahr gibt es natürlich immer wieder. Ja. Also wenn man jetzt das Marketing von einem Unternehmen oder einer Marke auf einer Person aufzieht und die ist dann weg, dann wird es natürlich zu einem großen Problem. Also man muss sich dann schon auch in der Strategie überlegen, wie man mit sowas dann auch umgeht.
Wenn du mehr Aktivität auf LinkedIn oder Instagram zeigen würdest, welche Stories hättest du zum Teil?
Ich bin da generell, glaube ich, nicht das beste Beispiel. Also ich konsumiere täglich sehr, sehr viel Social Media, ist natürlich auch jobbedingt, befasse mich da mit vielen Trends. Ich selber als Person halte mich da aber eher in der zweiten oder dritten Reihe auf. Stories, die ich gerne erzähle, wären Stories, ja, die meinen Followern einen Mehrwert bieten, wo ich ihnen sage, jetzt beispielsweise, wo es in Innsbruck was Gutes zum Essen gibt oder tolle Erlebnisse, die ich selber gemacht habe, die ich dann weitergeben kann. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber generell bin ich jemand, vielleicht auch durch das, dass ich tagtäglich mit dem mehrere Stunden konfrontiert bin, jemand, der sich bei Social Media es sicher gerne konsumiert, sich sehr, sehr viel damit beschäftigt, mir auch meine Mehrwerte daraus ziehe, aber mich selber da nicht in den Vordergrund stelle.
Wie schafft man es, solche Zweifel zu überwinden? Also wenn es da draußen jetzt eine Person gibt, die was sagt, okay, ich hadere da noch ein wenig damit, aktiver zu werden auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok beispielsweise. Wie überwindet man solche Glaubenssätze?
Ausprobieren. Trauen, machen. Also wie schon gesagt, also Social Media ist ein sehr schnelles Medium. Man kann immer wieder sich versuchen, neu zu positionieren. Aber ich glaube, man kann sich sehr, sehr viel trauen. Und man muss einfach dann herausfinden, wer ist meine Community, was möchte meine Community sehen und dementsprechend auch dann die Inhalte anpassen oder das, was man dann auch veröffentlichen möchte. Aber wie gesagt, man muss sich einfach trauen, einfach machen. Und jeder von uns hat sehr, sehr viele tolle Geschichten erzählen. Jeder ist irgendwo ein Experte. Und dieses Wissen, das, wenn man das mit den anderen teilt, ist das für jemand anderen auf jeden Fall immer ein Mehrwert. Und so kann man natürlich auch seine Zweifel dann überwinden. Wenn man dann wirklich die ersten Zusprüche dafür bekommt, dann weiß man auch genau, wo die Reise hingeht.
Wie geht man mit Feedback um oder beziehungsweise Kritik, nennen wir es beim Wort, negative Kritik, wie geht man damit um?
Social Media ist natürlich voll von negativer Kritik, ja. Also viele Menschen verstecken sich hinter Profilen etc. Negative Feedback oder Kritik wird es immer wieder geben. Man darf das aber, glaube ich, nicht zu ernst nehmen. Also man muss sich schon selber treu bleiben und mit den richtigen Freunden beziehungsweise auch mit den richtigen Menschen um sich darf man das einfach nicht zu nah an sich rankommen lassen, weil sonst würde kein Influencer oder niemand groß werden. Also ich glaube, jedes Unternehmen ist tagtäglich damit konfrontiert, dass es Kritik gibt oder schlechtes Feedback oder wie auch immer. Wichtig ist halt, dass man richtig damit umgeht. Gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten und Strategien, aber als Person selber darf man sich da nicht untergehen.
Beratet ihr Unternehmen auch diesbezüglich, wenn diese Unternehmen negative Kritik bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist den ein oder anderen Shitstorm haben wir auch schon bewältigt mit Unternehmen gemeinsam. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass sowas ja auch in einer Strategie mit betrachtet wird, wie man damit umgeht.
War der Shitstorm berechtigt?
Nein, also es gibt sicher Shitstorms, die sind berechtigter als andere. Bei vielen kann man nichts dafür. Viele Shitstorms entstehen ja einfach nur durch Eigendynamik. Wenn jetzt jemand unzufrieden ist und andere dann aufhetzt, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, stellt sich halt oft die Frage. Aber man muss einfach richtig damit umgehen und das auch richtig einordnen können. Aber es ist auch wichtig, als Unternehmer bzw. Unternehmenssicht ist es wichtig, dass man das, dass man sich dem stellt und dass man den auch bereinigt.
Also das Schlechteste wäre eigentlich, Kommentare zu löschen oder zu verbergen am Ende des Tages.
Auf jeden Fall. Also nicht zu tun ist das Schlimmste, was man tun kann.
Wie blickst du in die Zukunft?
Ja, also ich blicke auf jeden Fall mit großer Freude in die Zukunft. Social ist noch nicht so stark wie jetzt. Uns wird sicher nicht langweilig werden. Und ich freue mich einfach auf Neuerungen. Also es ist tagtäglich passieren bei uns neue Dinge. Es bekommen Neuerungen auf unterschiedlichen Plattformen. Es entstehen auch unterschiedliche neue Plattformen. Deswegen freue ich mich darauf. Es ist eine spannende Reise, die ich hoffentlich noch lange gehen darf. Und auch noch lange bei St. Elmo's Boost bzw. bei Serviceplan dann auch bleiben darf.
Wie blickst du auf die neue Änderung von Facebook? Weil ein Unternehmen, das immer gesagt hat, alles ist kostenlos, ist jetzt doch nicht mehr so kostenlos am Ende des Tages, weil, okay, entweder du bekommst personalisierte Werbung oder du bezahlst am Ende des Tages. Also wie blickst du auf sowas?
Muss man sicher genau beobachten. Also die ersten Zahlen sagen jetzt einmal so viel, dass es keine großen Änderungen jetzt geben wird für uns, für die Branche, weil einfach die Vielzahl der Userinnen die Gratis-Version weiterverwendet. Natürlich macht es das Fenster auf für neue Plattformen, aber die Entwicklung muss man einfach, glaube ich, genau verfolgen. Jetzt da große Angst zu haben, glaube ich, wäre schlechteste. Man muss einfach mit den Änderungen umgehen, die auch in der Kommunikation anpassen und dann einfach schauen, wie sich das auswirkt. Und im schlimmsten Falle muss man einfach die Strategie bzw. die Unternehmenskommunikation dann auch anpassen.
Wir haben jetzt über die Plattform Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok gesprochen. Wie blickst du auf YouTube? Weil im Endeffekt YouTube hat ja auch extrem viel Potenzial.
Ja, YouTube ist wirklich eine Plattform, die noch sehr, sehr viel Potenzial hat, die von den meisten auch gar nicht so ausgeschöpft wird. Ich denke da nur an die YouTube Shorts beispielsweise. Also da erzielen wir natürlich auch Reichweiten mit unseren Kunden gemeinsam, die ja, wo andere Plattformen zurzeit auch nicht hinkommen. Also YouTube sicher ein ganz, ganz wichtiger Kanal. Nur ist es halt auch wichtig, dass man den Kanal auch mit einer guten Strategie macht. Ansonsten steckt man da viel Zeit rein ohne großen Outcome. Und ja, das sollte halt auch nicht Ziel sein.
Ich glaube, dass zumindest bei YouTube vielleicht noch der eine kleine Nachteil ist, dass man nicht direkt in Interaktion mit der Zielgruppe treten kann oder mit den Followern, weil wenn es Kommentare gibt, okay, dann kann man zurückkommentieren, aber man kann ja eigentlich nie direkt chatten. Das ist meiner Meinung nach vielleicht noch eine Funktion, die was ein wenig eine Entzauberung ist für die Social-Media-Plattform YouTube.
Nee, vielleicht ist ja genau das das Besondere dran an YouTube. Wir haben überall die Chat-Funktion, und bei YouTube ist es dann doch ja eher ein statischeres Medium, wo man sich natürlich als Unternehmen dann auch anders präsentiert. Aber deswegen ist es auch so wichtig, immer eine Multi-Channel-Strategie zu haben, dass man wirklich auf mehreren Kanälen dann auch kommuniziert mit der Zielgruppe. Ich sehe das jetzt gar nicht so als großen Nachteil, dass man jetzt da keine Chat-Funktion hat.
Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wie hoch ist deine Bildschirmzeit am Smartphone? Darf man das wissen?
Meine Bildschirmzeit am Smartphone ist im Durchschnitt bei meinem privaten bei 2 Stunden am Tag.
Was sind die meistverwendetsten Apps?
Tatsächlich mein E-Mail-Programm, Snapchat und WhatsApp.
Genau, Snapchat gibt es ja auch noch.
Richtig, ja, Snapchat ist auch eine sehr, sehr interessante Plattform. Ich benutze Snapchat auch relativ oft, eben gerade mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Aber auch als Marketingplattform höchst interessant. Also die Zielgruppe dort, die man da erreichen kann, ist sicher wieder eine andere wie auf den bereits besprochenen Kanälen. Und binden wir auch immer öfter auch oder haben wir immer öfter auch in die Kommunikation von Sekunden auch eingebunden.
Wie gelingt es dir, mit Veränderungen umzugehen? Weil schnelllebige Zeit, es gibt tagtäglich fast Algorithmusänderungen oder es gibt irgendwelche Datenschutzänderungen etc. oder mal funktioniert eine Kampagne nicht und so weiter. Wie gelingt es dir, mit solchen Veränderungen oder mit solchen abrupt aufkommenden Herausforderungen umzugehen?
Ich sage immer, für jede Herausforderung gibt es eine Lösung und ich versuche dann immer so schnell wie möglich die Lösung zu finden und einfach auch keine Angst davor zu haben von Veränderungen und glaube ich, so gelingt mir das ganz gut.
Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen?
Ja, zum Schluss möchte ich einfach nochmal Danke sagen, generell danke an mein Team, das mir tagtäglich wirklich großartig unterstützt, jede Einzelne und jeder Einzelne. Auch danke jedem, der mir auf dem Weg da begleitet hat. Also, dass ich jetzt da sitzen darf, da gibt es einige Menschen, beispielsweise die Renate Leitner oder auch der Olaf Nitz, mein Geschäftspartner, aber auch meiner Family und Freunden. Denen möchte ich einfach Danke sagen, dass die mich da unterstützt haben.
Schön zu hören. Ich sage dir Danke. Dankeschön für das tolle Gespräch und deine Zeit. Vielen Dank.
Und dir natürlich auch Danke, Robert. Mega interessant. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.